Den Gender Pay Gap, den kennt man ja grundsätzlich. Neben dem Gender Pay Gap gibt es aber noch mehrere andere Gender Gaps, die auch interessant sind, wie zum Beispiel den Gender Care Gap oder den Gender Gap Arbeitsmarkt, den ich da eben auch mal genauer betrachte. Und im vierten Kapitel habe ich dann noch Daten zu Frauen in Führungspositionen. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil halt je nach Branche, Unternehmensgröße und Region sich halt der Anteil von Frauen in der Führung sehr unterscheidet.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hi Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Für alle die, die mich kennen, wissen, wir reden heute über ein Thema, das mir sehr wichtig ist. Wie immer rede ich nicht alleine über die Themen, sondern die fantastische Annika ist bei mir. Hallo, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali. Ich freue mich ebenfalls sehr auf die Folge heute. Wir sind...
Nee, ich habe super geilen Übergang überlegt. Warte.
Okay, so. Bitte.
So. Bitte. Pass auf, ich war richtig stolz auf mich.
Dann mach doch.
Mach jetzt. Liebe Annika, wir reden heute über das Thema Frauen und HR. Und wir haben uns gedacht, wenn jemand schon mal bei Statista arbeitet und Zugang zu den fantastischen Daten hat, geben wir euch jetzt auch wirklich mal eine exklusive Ausblick auf Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Und dafür, liebe Annika, haben wir jemand ganz Besonderes eingeladen.
Das ist ganz richtig. Und zwar arbeite ich bei Statista, aber bin ich natürlich keine Daten- und Research-Expertin. Überraschung, natürlich haben wir zu den verschiedensten Bereichen ganz wundervolle Experten und Expertinnen bei Statista arbeiten. Und eine dieser Kolleginnen ist heute bei uns, und zwar ist das die Jule Frein, die unter anderem den Report Frauen am Arbeitsmarkt geschrieben hat. Jule, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen von uns.
Ja, hi, freut mich mega doll, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Jule Frein, ich bin Researcherin im Team Economy für die deutsche Statistikplattform. Ich bin seit 4 Jahren bei Statista, habe als Studie hier angefangen und seit Sommer 2022 bin ich dann eben richtig festangestellt dabei. Ich betreue in der deutschen Redaktion unter anderem die Bereiche Arbeit und Beruf und begeistere mich für alles rund um aktuelle Arbeitsmarkttrends. Und da habe ich in den letzten Jahren so ein bisschen zu Themen wie eben Frauen auf dem Arbeitsmarkt, aber auch Recruiting und Generation Z in der Arbeitswelt gearbeitet. Und das sind so Themen, die mir richtig Spaß machen.
Ich liebe ja schon mal, dass wir das so machen, weil ja super oft bei diesen Themen du diese anekdotische, gefühlte Wahrheit hast, ne? Und das ist ja auch oft das Argument, dass man irgendwie sagt, ja, also in meiner Bubble habe ich gar nicht das Problem, beziehungsweise ist ein Problem. Und deswegen finde ich es total gut, dass wir uns jetzt einfach auf echte Daten verlassen.
Ich auch. Und ich muss noch mal ergänzen, die meisten Reports, die ich so poste bei LinkedIn, die irgendeinen Bezug haben zum Thema HR, zum Thema Arbeitsmarkt, stammen tatsächlich von Jule. Ich muss auch sagen, ich finde so diese Pauschalisierung und dieses von sich und von der eigenen Bubble auf andere schließen total problematisch und freue mich deswegen auch besonders, dass wir heute in diesen besonderen Report einmal zusammen reinschauen. Wie sind wir auf diesen Report gekommen? Das hat eigentlich 2 Gründe. Natürlich passt der wunderbar bei uns in die Staffel. Nichtsdestotrotz ist das auch eine Deep Dive-Folge. Und die letzten Monate habe ich immer mal wieder einzelne Analysen aus Jules Report hier geteilt und ganz großartiges Feedback aus der Community bekommen, was das für ein toller Bericht ist. Und deswegen möchten wir heute einmal mit euch genauer einsteigen. Liebe Jule, ich übergebe einmal an dich. Kannst du uns nochmal einen kleinen Überblick geben? Was genau ist das für ein Report, den du da zusammengestellt hast?
Also vielleicht erstmal, wie bin ich so darauf gekommen? Die Idee dazu kam mir hauptsächlich, weil mir prinzipiell halt so Themen rund um Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus total wichtig sind. Das finde ich persönlich einfach wahnsinnig spannend und passt natürlich auch mit meinem Job ganz gut zusammen. Für den Report habe ich quasi erstmal geguckt, was haben wir so schon auf der Plattform zu den Themen, was gibt es noch für neue Daten, die ich eben recherchieren kann. und bin dann am Ende auf so 4 Kapitel gekommen. Das ist einmal Erwerbsbeteiligung von Frauen im Überblick. Da geht es erstmal so um so generelle Kennzahlen wie eben die Erwerbstätigenquote oder die Arbeitslosenquote, aber auch und insbesondere um Arbeitszeiten im Vergleich mit denen der Männer. Im zweiten Kapitel geht es so ein bisschen darum, welche Branchen und Berufe werden immer noch eher von Frauen ausgeübt. Zum Beispiel sowas wie Erziehungs- und Gesundheitsberufe und auch im Handel sind Frauen eben stärker vertreten. Und welche Berufe werden eher von Männern ausgeübt? Auch darum, welche Ausbildungsberufe ergreifen Frauen eher? Welche Studiengänge sind bei Frauen besonders beliebt? Und dann habe ich noch im dritten Kapitel ein bisschen was zu Gender Gaps eingebracht. Den Gender Pay Gap, den kennt man ja grundsätzlich. Neben dem Gender Pay Gap gibt es aber noch mehrere andere Gender Gaps, die auch interessant sind, wie zum Beispiel den Gender Care Gap oder den Gender Gap Arbeitsmarkt, den ich da eben auch mal genauer betrachte. Und im vierten Kapitel habe ich dann noch Daten zu Frauen in Führungspositionen. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil halt je nach Branche, Unternehmensgröße und Region sich halt der Anteil von Frauen in der Führung sehr unterscheidet. Oder ist vielleicht interessant, dass Frauen eben auch eher in Branchen führen, in denen der Frauenanteil generell höher ist. Also eben auch zum Beispiel im Gesundheitswesen oder im Handel. Und Frauen führen eher in kleineren Unternehmen. Das fand ich persönlich auch ganz spannend. Und das ist erstmal so zum groben Aufbau des Reports.
Zum Thema Gender Pay Gap, was ich ja ganz spannend finde, kurze Ratefrage. Das ist jetzt natürlich schon mit so viel Sand im Grinsen für alle Hörerinnen und Hörer, die mich jetzt hier nicht sehen. Was glaubt ihr denn, von wem so die meisten unfassbar kritischen Rant-Kommentare unter so Posts bei mir zum Gender Pay Gap kommen? Okay, keiner außer mir findet's witzig. Es sind, Spoiler, nicht die Frauen, sondern meistens sind es dann die werten Herren, die sagen, der Gender Pay Gap existiert nicht. Ich finde das total spannend, dass man sich so massiv gegen so eine Statistik stellt.
Ja, vor allem gegen die Statistik von Statista, dem links verwogten Frauennetzwerk Statista.
Die Leute stellen sich ja nicht nur gegen die Daten von Statista, sondern ja auch sogar gegen Daten vom Statistischen Bundesamt. Also ich finde das immer wieder total spannend, wie Leute irgendwie so nicht in der Lage sind, Realitäten zu akzeptieren, sagen wir es mal so.
Für alle, die sich jetzt kurz wundern, bin ich nicht bei HR ungeschminkt? Wir sprechen natürlich auch noch darüber, was wir als HR machen können und wie HRs Rolle da drin ist. Wir haben uns aber ganz aktiv auch deswegen, was Annika gerade erzählt hat, entschieden, dass wir erst über diesen Bericht gehen wollen, weil wir eben einmal auf der sauberen Datenlage sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir einen Report von 50 Seiten durchgehen, sondern wir würden jetzt einmal, nachdem die Jule das so schön vorgestellt hat, gucken, was sind die Themen, oder?
Wir würden einmal schauen, was sind die Themen, aber was ich nochmal viel interessanter fand, Jule hat ja gerade die Struktur von dem Bericht vorgestellt und ich habe ja jetzt gerade kurz darüber gerantet, wie kann man sich denn so gegen die Realität und gegen irgendwie Daten wehren. Was ich ganz spannend fände, liebe Jule, wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz erklärst, wie geht man denn daran? Wie stellt man so einen Report zusammen? Das fände ich nochmal echt spannend.
Zur generellen Erstellung von Reports. Ich orientiere mich dann halt erstmal so ein bisschen tatsächlich online. Also ich lese ganz viele Artikel zum Thema. Ich schaue mir auch gerne mal an, was die KI dazu sagt, einfach um so einen Überblick über den Themenbereich zu kriegen. Und wenn ich den dann habe, dann lege ich erstmal eine vorläufige Struktur für den Report fest und sucht dann eben spezifisch nach Daten zu den einzelnen Kapiteln. Jetzt dieser spezifische Report stützt sich auch eben viel auf Daten des Statistischen Bundesamts. Also gut, dass das gerade schon mal hier kam. Und je nachdem, wie dann die Datenlage ist, ändert sich die Struktur eben vielleicht nochmal. Aber genau, das ist jetzt erstmal so der grobe Ablauf. Und wenn der Report steht, schreibe ich dazu noch eine Themenseite, um die Daten so ein bisschen in den Kontext zu setzen, was ihr jetzt hier im Podcast quasi auch macht, und nochmal so ein bisschen wichtige Aspekte herauszustellen. Da kann man dann auch nochmal gut irgendwie aktuelle Entwicklungen einbringen, ein bisschen Zeitvergleiche machen etc.
Annika hatte eben schon gesagt, dass ganz viele Männer auf ihre Postings darauf reagieren. Habt ihr Daten, wer gerade so einen Frauenbericht runterlädt? Also seht ihr, ob das mehr Männer oder Frauen machen? Ich frage so, weil ganz oft, wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo Themen wie Diversity oder Frauen besprochen werden, dann sitze ich da immer ganz oft mit einer Jule und einer Annika und einer Claudia, aber eben nie mit dem Jochen und dem Christian und dem Dieter. Siehst du das bei dem Report? Habt ihr da ein Gefühl für?
Also ich kann es tatsächlich leider nicht einsehen. Ich kann einsehen, wie viel Views das so insgesamt kriegt, aber eben nicht, ob das eher von Männern oder Frauen runtergeladen wird. Es würde mich persönlich auch total interessieren, weil das entspricht schon auch meiner Wahrnehmung, dass man eben über Frauen auf dem Arbeitsmarkt auch häufig mit Frauen redet und eben nicht mit Männern. Aber ich persönlich kann es eben leider nicht einsehen.
Na gut.
Super spannende Fragestellung, Frau Mauer. Ich würde jetzt auch die These vertreten, dass wahrscheinlich eher von Frauen auch runtergeladen wird.
Ich auch, aber ich wollte nicht assumen.
Und ich muss gerade schon wieder grinsen, dass Carsten wieder sein Fett wegbekommen hat. Also Carsten ist irgendwie so ein Ongoing-Name, den wir sehr gerne verwenden. Es hat keinen Bezug zu irgendeiner gewissen Person, sondern es ist einfach ein Beispielname. Wir könnten auch Peter oder Thomas dafür verwenden. Ich würde jetzt einmal, wenn wir die Themen durchgegangen sind, einmal schon geschaut haben, Jule, wie genau stellst du so einen Report zusammen? Was sind denn so deine, ich sag mal, spannendsten Erkenntnisse aus diesem Report? Oder falls du das hast, was sind deine Lieblingsanalysen aus diesem Report, um es mal so plakativ zu formulieren?
Also was ich persönlich ganz spannend finde, erstmal, Frauen haben eine deutlich höhere Teilzeitquote als Männer. Das weiß man grundsätzlich erstmal. Was ich aber eben spannend finde, ist, dass Frauen in der Regel eher aufgrund von Care-Arbeit in Teilzeit sind, während Männer als Grund für Teilzeit eher sowas angeben wie berufliche Fortbildung. Dazu hat Eurostat eine Erhebung. Und ich finde es in dem Zuge eben sehr spannend, wie stellt man eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Arbeitgeber sicher. Da gibt's von der IU eine ganz spannende Umfrage, wo Männer und Frauen gefragt wurden, was sie für die Übernahme von Führungsverantwortung bräuchten. Und das sind erstmal für Frauen und Männer grundsätzlich die gleichen Sachen, die da eben ganz hoch gerankt haben. Einmal eben berufliche Weiterbildung und auch ein höheres Gehalt sind eben wichtige Aspekte. Aber was ich dann eben noch spannend fand, Frauen wünschen sich doppelt so häufig wie Männer auch Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Und auch sowas wie flexible Arbeitsformen und Modelle sind bei Frauen häufiger gewünscht als bei Männern. Dementsprechend, um Frauen in die Führung zu bekommen, braucht es eben nicht nur Förderung und ein angemessenes Gehalt, sondern auch Unterstützung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend an den Daten.
Ich finde es auch super spannend und das gibt eine wundervolle Steilvorlage gleich auch für uns nochmal für die weitere Diskussion, Anjali, wo wir ja auch mal reinschauen und sagen, was sind so unsere, in Anführungszeichen, Lieblingsanalyse? Ich kann dir übrigens zustimmen. Diese Analyse fand ich auch super stark aus dem Report. Und was genau bedeutet das eigentlich für HR? Also wie genau kann man genau solche Themen fördern, um eben mehr Frauen die Möglichkeit zu geben, Führungsaufgaben zu übernehmen? Was an der Stelle ja nicht one size fits all ist und was man nicht, pauschalisieren kann zwischen berufstätigen Männern, berufstätigen Frauen ohne Familie zum Beispiel oder eben Personen, die Caretaking-Aufgaben eben übernehmen. Gab es in irgendeiner Form Daten, wo du gesagt hast, Mensch, die hätte ich eigentlich noch total gerne in diesen Report mit aufgenommen, aber die Datenlage am Markt ist noch so sehr, ich sag mal, nicht vorhanden, dass die Möglichkeit quasi nicht bestand, die Daten aufzunehmen. Man hört ja auch immer wieder von, ich sag mal, solchen Research Gaps in Richtung verschiedener marginalisierter Gruppen. Und ich fand es ganz spannend, hast du sowas auch bei der Zusammenstellung vom Report entdeckt?
Also tatsächlich ist die Datenlage in diesem Bereich relativ gut. Ich habe vorher noch mit einer Kollegin über das Gender Data Gap geredet, das ja in ganz vielen Bereichen eben auf jeden Fall vorhanden ist. Ich hatte hier jetzt nicht krass das Gefühl, dass dazu eben doll die Erhebung fehlt. Was ich persönlich ein bisschen schade finde zum Gender Care Gap, da gibt's eine Zeitverwendungserhebung vom Statistischen Bundesamt, also die Zeit, die Frauen und Männer für unbezahlte Arbeit und Haushaltstätigkeiten aufwenden. Die geht, Überraschung, sehr doll auseinander. Also Frauen verwenden im Schnitt 9 Stunden mehr als Männer in der Woche für Care-Arbeit. Und diese Zeitverwendungserhebung wird leider nur alle 10 Jahre durchgeführt. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Das ist eine aufwendige Erhebung. Deswegen ist es auf jeden Fall schwierig, das regelmäßiger zu machen. Aber naja, also wünschen kann man es sich ja trotzdem.
Sorry, wenn ich da reinspringe. Ich finde gerade, und korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, aber mein Gefühl ist, dass Corona und diese Lockdowns das eigentlich nochmal verschärft haben. Also bei mir im Unternehmen damals, ich habe keinen Mann im Unternehmen gehabt, der in Teilzeit gegangen ist während Corona, aber relativ viele Frauen. Und auch wenn wir das Thema hatten, Kinderbetreuung fällt aus während Corona, auch das habe ich eigentlich nur über die Frauen gesehen. Und da finde ich es eigentlich noch schaderer, dass das Thema, also dass sie einfach sagen, wir gucken einfach nur alle 10 Jahre. Da habe ich mich damals schon drüber aufgeregt, weil ich glaube, das ist ja gerade ein Thema, wo es total gut wäre, wenn wir aktivere Daten haben, weil das Thema so relevant ist.
Ja, auf jeden Fall. Gerade Corona und wie das eben auf solche Phänomene wie das Gender Care Gap eben einwirkt, das würde mich auch sehr interessieren. Das ist halt aufgrund dieser Erhebung eben schwierig nachzuvollziehen.
Ja, was ich total gut fand an dem Bericht, Jule, also ganz oft in diesen Berichten zu Frauen kommt halt eben nur, wie viel sind die berufstätig oder wie viel verdienen die? Und du musst dir dann praktisch die Herleitung machen zu den Gender Gaps. Also wir haben ja die Studie, wie viel Frauen arbeiten in ihrem Leben. Und ich fand es total gut, dass ihr dann unten die Long Life Earning Gap oder die Einkommensgap gemacht hat, weil ich hatte das Gefühl, ich habe das am Anfang so gar nicht gecheckt. Also ganz am Anfang, wenn man über diese Themen nachdenkt, dann sagt man ja, okay, die verdienen halt mehr oder weniger. Aber was da alles hinten dran hängt, also dieses ganze Thema Rente, Karriere und Long Life Earning, das finde ich total gut und wichtig, dass ihr das da wirklich als eigenen Teil mitmacht. Dass es eben nicht was ist, was irgendwelche Frauen sich vorstellen oder ausdenken.
Danke dir. Ja, also für mich hängt das halt auch alles zusammen und deswegen finde ich es eben wahnsinnig wichtig, dass das alles in so einem Report dann eben abgedeckt wird, weil dazu auch eben die Datenbasis ist ja vorhanden, auch zum Gender Pension Gap. Und das finde ich prinzipiell sehr wichtig, dass man das eben miteinander in den Kontext setzt.
Naja, vor allem, dass es eben nicht nur ein Berufsthema ist, das finde ich so wichtig. Es geht eben nicht nur darum, was machst du heute für einen Job, sondern der ganze Rattenschwanz, der dran hängt, und wir werden es ja gleich auch diskutieren, aber ein Problem ist eben, dass so viel zusammenhängt. Das heißt, jede Partei kann eigentlich sagen, ja, okay, also ich kann es nicht alleine ändern.
Sagt mal, wo wir jetzt gerade über die Lieblingsanalyse von der Jule gesprochen haben, liebe Anjali, was ist denn deine Lieblingsanalyse aus dem Report?
Welche Statistik ich total spannend fand, weil ich das so noch nie gesehen habe, war dieses Thema, wie verteilt sich die Haupteinkommensquelle von Frauen? Und was ich wirklich verrückt fand, war, dass nur 40,6% der Frauen, also 40,6, eigenes Geld verdienen. Und das war für mich wirklich so schlimm für mich zu sehen, dass irgendwie 60% der Frauen kein eigenes Geld verdienen. Das fühlt sich so, so viel an. Vielleicht einmal der Vollständigkeit halber, es sind 7,1% öffentliche Leistungen. Was ich sagen würde, ist Arbeitslosengeld oder Bürgergeld, richtig? Ein Viertel Pension und nochmal ein Viertel Einkünfte von Angehörigen. Aber das fand ich schon nochmal sehr eindrucksvoll, das so schwarz auf weiß zu sehen. Wissend, dass es schon 8% mehr sind als noch vor 20 Jahren.
Die Analyse hat mich auch total erschrocken, überrascht. Ich glaube, so ein Mix aus beidem. Und was ist meine Lieblingsanalyse? Ich muss tatsächlich sagen, es sind zwei. Die eine hat Jule gerade schon genannt. Und ich komme jetzt mit der zweiten, die, finde ich, auch eine richtig gute Steilvorlage einfach liefert dafür, was man im HR eigentlich tun kann in Richtung Performance Management. Und es ist eine Analyse zur wahrgenommenen Gerechtigkeit bei Beförderungsprozessen. Und was sich daraus ergibt, ist, dass Frauen eher an Benachteiligung bei Beförderung glauben aufgrund ihres Geschlechts. Also die Frage, ja, ich glaube, Männer und Frauen werden gleichberechtigt befördert, wird von 70% der Männer mit Ja beantwortet, von 53% der Frauen. Wenn wir dann schauen, nein, ich glaube, Männer werden häufiger und schneller befördert als Frauen, sieht man bei Frauen 41% und bei Männern 24%. Und ich möchte nochmal diesen Schritt zurückgehen. Das bedeutet nicht, dass es objektiv so ist. Es ist ein wahrgenommenes Gefühl. Und ich finde, genau das ist der Moment, wo es ja für beide Seiten auch einfach nicht cool ist, dass ein solches Gefühl im Raum besteht und man in irgendeiner Form das Gefühl hat, jemand wird aufgrund seines Geschlechts bevorzugt oder benachteiligt bei der Beförderung. Das, finde ich, gibt ganz viel Rückenwind für HR-Abteilungen zu sagen, was kann ich eigentlich tun, damit dieses Gefühl in meinem Unternehmen nicht da ist oder zumindest signifikant weniger wird. Das ist wirklich Arbeit in gute, transparente, durchdachte Performance-Prozesse zu stecken. Ein ganz zentrales Thema. Ich finde es wahnsinnig wichtig, das ordentlich anzugehen. Ich weiß, es ist ein Haufen Arbeit. Ich weiß, es gibt meistens keine Blogs für dieses Thema. Nichtsdestotrotz, liebe Jule, da hast du eine richtig augenöffnende Analyse für unsere liebe HR-Community zusammengestellt. Für alle, die sich noch fragen, ist es eigentlich wichtig, viel Aufwand in einen Performance-Prozess zu stecken, neben vielen anderen Faktoren? Ja, ist es.
Und ich würde auch empfehlen, für alle, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie mal zusammengestellte Daten brauchen, die einem auch wirklich eine Argumentationsgrundlage bieten. Weil gerade wenn man irgendwie das Thema hat, dass man vielleicht jemanden überzeugen muss in der Geschäftsführung, dass da ein Thema ist, dieser Bericht hilft wirklich sehr, sehr gut, um das auf einen Blick zu haben und eben vertrauenswürdige Daten. Und ich finde einfach, er zeigt auch so richtig krass, dass das Problem mit der Erwerbstätigkeit einfach so viel in deinem Leben beeinflusst, dass ich das ganz schlimm finde, wie wenig darüber geredet wird. Also gerade so in den Unis und an den Schulen, wie wichtig das ist, selber in die Rente reinzuzahlen, wie wichtig ist es, sich nicht finanziell abhängig zu machen. Aber ich schweife ab zu Feminismus ungeschminkt und höre jetzt wieder auf.
Ich würde sagen, wir sind jetzt fast schon dabei, darüber zu diskutieren, was man HR-seitig machen kann. Ich starte jetzt mal von meiner Seite, liebe Jule. Ein riesengroßes Dankeschön, dass du heute bei uns zu Gast warst und diesen coolen Report vorgestellt hast. Ich finde es super spannend. Ich bin immer wieder begeistert von den Reports, die du veröffentlichst und ja, finde es einfach super spannende Insights. Von meiner Seite aus erstmal ein ganz herzliches Dankeschön.
Dem kann ich mich nur anschließen. Ich fand es super spannend. Ich freue mich, dass uns jemand den Report vorgestellt hat, der ganz viele Insights hat. Liebe Jule, vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich schreibe ich dir nochmal, wenn ich eine Frage habe oder wenn ich ein Argument brauche für die Gender Pay Gap oder so.
Vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auf jeden Fall voll Spaß gemacht und hat mich voll gefreut, dass ich hier so ein paar Einblicke teilen konnte. Und ich hoffe, dass das für euch und eure HörerInnen hilfreich ist.
Thank you, Jule.
Dankeschön.
Nachdem wir jetzt diesen Bericht angeguckt haben, ist ja relativ klar, liebe Annika, ne? Easy, welche Themen man da überhaupt anfassen kann. Weil natürlich ist dieses ganze Thema Erwerbsquote, Arbeitslosenquote, in welchem Beschäftigungsverhältnis sind die Frauen, das ist natürlich ein Thema, was sehr individuell ist und ja auch oft gar nicht von HR beeinflusst werden kann. Aber ich dachte, wir können einmal darüber reden, was wir als HR relativ einfach beeinflussen können, weil das irgendwie die Politik mal ran muss und das ganze Thema Teilzeitfalle und Kita-Betreuung irgendwie ein Thema ist, was das verändern würde, ist ja klar. Aber ich kann jetzt nicht das Kita-Problem von Berlin lösen. Noch nicht.
Du sagst, das war ein super spannender Report, finde ich auch. Und ich muss auch wirklich gerade nochmal sagen, das ist auch ein Grund, warum ich es einfach so cool finde, bei Statista zu arbeiten. Kurzes Arbeitgebermarketing.
Noch mehr nach der Folge.
Und Nummer 2. Anjuli kann nicht das komplette Kita-Problem von Berlin lösen. Das Thema ist jetzt in Richtung HR. Irgendwo kann man bestimmt auch sagen, bequem gedacht. Aber ich finde, man hat ja die Themen A, Systemkritik. Ja, ich nehme jetzt das Kita-Problem von Berlin zu lösen. Kannst du das? Leider nein. Musst du das? Nein, musst du als HRler nicht. Deine Aufgabe ist es aber, das System quasi innerhalb deines Unternehmens ein Stück weit besser zu machen. Und wirst du damit jegliche Probleme auf der Welt lösen und wirst du damit jegliche Ungerechtigkeit auslöschen? Nein, wirst du auch nicht. Nichtsdestotrotz gehst du einen Schritt in die richtige Richtung und kümmerst dich quasi darum, in deinem Mikrokosmos wirksam zu sein.
Ich dachte, wir gehen einmal durch den Employee Circle. Viele Themen haben wir ja auch schon ausführlich besprochen. Das erste Thema, was man natürlich selber machen kann, um mehr Frauen ins Unternehmen zu bringen oder in die Berufstätigkeit, ist dieses ganze Thema, wie kommuniziere ich im Recruiting, welche Worte benutze ich in den Stellenausschreibungen, wie schreibe ich meine Stellenausschreibung. Also dazu gibt es ja sehr, sehr viele Studien, dass bestimmte Worte eher männliche Kandidaten anlocken, bestimmte Worte eher weibliche und eben auch Frauen dazu tendieren, bei diesen Bullet Points 10 von 10 erreichen zu müssen, wohingegen Männer sich bei 6 von 10 bewerben. Und eine relativ einfache Option ist, von diesem Format wegzukommen und vielleicht auch mehr offener zu schreiben und eben nicht diese Standardsätze zu nehmen. Und natürlich das ganze Thema Bias-Schulung. Wir haben sehr lange zum Thema Vorurteile im Recruiting geredet, und zwar über Stereotype und Biases in der Folge 3 der Staffel 1 und dann auch über das ganze Thema Stellenausschreibung in der Staffel 1 Folge 4. Das heißt, das könnt ihr euch einfach nochmal anhören. Aber wir haben es jetzt einmal gesagt, im Recruiting kann man schon viele Weichen so stellen, dass sich mehr Frauen bewerben, beziehungsweise nicht immer der gleiche Typ Mensch.
Da hat man einen riesengroßen Hebel. Im Active Sourcing hat man einen riesengroßen Hebel. Also nicht nur dabei, wie genau formuliere ich die Stellenbeschreibung, sondern auch, welche Kandidaten, Kandidatinnen spreche ich denn jeweils an. Gehe ich auch auf Kandidaten, Kandidatinnen zu, der die vielleicht nicht irgendwie 10 von 10 Punkten erfüllt und suche ich hier die eierlegende Wollmilchsau, die gute alte? Oder gehe ich hier auch bewusst, was heißt ein Risiko ein, aber bin auch offen dafür, dass vielleicht nicht jede Person, die ich überhaupt auch nur anfangs in den Funnel lasse, jedes einzelne Kriterium erfüllt? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Anjuli. Ich ertappe mich dabei auch immer wieder selber, wenn ich daran denke, als ich von About You weggewechselt bin und in die Prozesse gegangen bin für meinen neuen Job. Ich meine, du erinnerst dich an die Diskussion, die wir hatten, wie häufig ich meinte, ja, da gibt's aber Menschen, die erfüllen irgendwie so viel mehr Kriterien bestimmt als ich. Mal schauen, das wird eh nichts, aber dann war ich mal in den Prozessen drin. Die HR-Bewerbungsprozesstheorie kennend, ertappe ich mich selber auch bei, dann, dass es an der Umsetzung bei mir selbst scheitert. Von daher ein wichtiges Thema, das anzugehen.
Ja, und ich bin jetzt ein bisschen drüber gestolpert, als du gesagt hast, Risiko eingehen. Wenn eine der Anforderungen ist, dass man zum Beispiel mal ein IPO aus HR-Sicht mitbegleitet hat oder mal einen Merger gemacht hat, du weißt ja auch nicht von Anfang an, wie tief war da jemand drin? Wie viel waren da externe Berater drin? Wie viel hat da jemand vielleicht nur ausgeführt? Wie viel war vielleicht jemand nur auf der Position und hat das jemand anderes machen lassen? Und ich finde wenn einfach nur nach IPO gefragt wird oder so, vielleicht wäre schon mal der erste Anfang, dass man eher die Skills beschreibt, die man dafür braucht. Also gerade wenn man irgendwie Teamführung macht, wird ja oft verlangt, dass man schon mal ein Team geführt hat. Ich denke mir, wenn ich jetzt jemanden sehe, der irgendwie 3 Kinder hat und die gemanagt hat, ich bin mir recht sicher, der hat auch Skills in der Teamführung drauf. Wie gesagt, wir haben viel drüber geredet. Wir wollten es nur nochmal an dieser Stelle sagen. Du hattest eben schon so ein bisschen angeteasert, das ganze Thema Performance Management. Magst du da nochmal kurz was zu sagen?
Aus meiner Sicht Nummer 1, wir haben ja gerade das Beispiel gehabt, dass das eine subjektive Wahrnehmung ist. Und auch wenn man dann sagt, ja, sind die Leute ja selber schuld, wenn sie das so wahrnehmen. Ich finde, wenn man eine signifikante Menge an Personen hat, die etwas so wahrnehmen, hat man ein To-Do. Und dieses To-Do ist Performance-Prozesse transparent zu machen, nachvollziehbar zu machen, dafür zu sorgen, dass die nicht nur von dem Gusto einer einzigen Person abhängen, sondern eben in größeren Gruppen besprochen werden, es nicht nur einen Feedbackgeber, Feedbackgeberin gibt, sondern diskutiert wird über das Feedback, über die Bewertung der jeweiligen Person, über Beförderung beispielsweise und daraus resultierende Gehaltsanpassungen gesprochen wird. Ich finde das ein wahnsinnig wichtiges Thema, diese Transparenz einzuziehen, genauso wie die Einführung von Gehaltsbändern. Das macht wahnsinnig viel aus und sorgt dafür, dass nicht nur die Person, die am lautesten ruft und sich am sichtbarsten darstellt im Unternehmenskontext, Gehaltsanpassungen und Beförderungen bekommt, sondern dass da ein ganzheitlicherer Blick drauf stattfindet.
Also es ist ja eh immer ein Thema, das ich ganz, ganz oft bei der Beratung habe, dieses ganze Thema Performance Management und Gehaltsmanagement oder Promotion Progress. Und meine Erfahrung ist, dass das Thema immer emotional gehandelt wird. Also egal, wie transparent du es machst, es werden Leute Meinungen haben. Ist ja auch fair. Ich finde immer total wichtig, habe Verhaltensweisen, Kriterien, Performance Driver, Values, was auch immer, die du vorher definierst, auf denen du bewertet wirst. Das ist für mich schon mal immer der erste Schritt, einfach zu sagen, das sind die 5 Performance Driver, die wir wichtig finden und das ist das, wie deine Evaluierung top-down funktioniert. Für mich immer noch auch wichtig dann, was ist für uns gut? Das ist in meiner Erfahrung immer ein Riesenthema. Es gibt immer Führungskräfte, die gut anders definieren. Und dann finde ich eben auch, dass es diesen Prozess geben muss, der relativ transparent ist. Also du wirst nie komplett subjektiv sein, weil Leute einfach anders bewerten. Und natürlich muss der oder die Vorgesetzte das Verhalten bewerten. Aber ich finde schon, genau wie du gesagt hast, es muss Kriterien geben, es muss Beschreibungen geben. Es kann nicht nur eine Person das alleine entscheiden. Das Thema Gehaltsbänder würde ich sogar getrennt davon nehmen, weil gerade Gehaltsbänder, finde ich, helfen sehr, dass du diese Gender Pay Gap gut siehst. Also ich würde jedem von euch einmal empfehlen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist ein Thema, zieht doch einfach mal die Daten und guckt mal, wer wie viel in der gleichen Jobklasse verdient. Und wenn das total durchgemischt ist, yay, hat natürlich Gründe mit Erfahrung und Einstiegslevel. Wenn ihr aber seht, das sind nur Frauen, die schlecht verdienen oder schlechter, dann ist es wahrscheinlich ein anderes Thema. Wir werden aber über das ganze Thema How to do Performance Management in der 3. Staffel nochmal sehr ausgiebig reden, weil es da natürlich reinpasst, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Ich würde gerne noch ein Thema besprechen, 2 Themen vielleicht. Wenn ihr euch die Gehaltsbänder anguckt, dann könnt ihr gleich auch mal gucken, wie die Führungsriege verteilt ist. Weil das ist eigentlich, ich kenne kein Unternehmen, wo es gut ist, oder? Wo es Parität hat. Fällt dir eins ein?
Boah, ich muss gerade mal überlegen, zumindestens auf den ersten Leadership-Leveln fallen mir Unternehmen ein, wo es Parität hat, wenn es dann allerdings auf die höheren Level geht, Geschäftsführung und dann die Level -1, -2, da dann leider eher nicht mehr. Da kenne ich in guten Fällen tatsächlich ein 60-40-Verhältnis, aber ja, mir fallen gerade wirklich keine paritätischen Beispiele ein. Es gibt diese bestimmt am Markt, aber mir gerade tatsächlich nicht bekannt.
Und was man ja auch überlegen muss mit der Parität 60-40, ihr müsst auch gucken, wie ist die Aufteilung weiter unten. Weil ich war schon in Unternehmen, da waren 80% Frauen und 20% Männer über die Workforce, also über die gesamte Arbeitsgruppe. Und dann in den Führungen war es dann 60-40 Männer zu Frauen. Oder 70-30. Und das sieht nicht ganz so schlimm aus. Aber wenn man eigentlich mal reinguckt, finde ich, wirkt es meistens sogar noch schlimmer. Weißt du, dann sind ganz, ganz viele Frauen im Unternehmen und es werden trotzdem so wenigere befördert. Aber wir haben es eben ja schon so ein bisschen angesprochen. Ein Thema ist ja nicht, dass die Frauen nur sagen, ich möchte die Führungsrolle und mehr Gehalt, sondern ich glaube, ein Riesenthema ist diese ganze Kultur drumherum. Also wann sind die Führungskräfte-Meetings? Wie viel Zeit muss ich außerhalb der normalen Arbeitszeit verbringen? Fahren wir 4 Tage weg nach Ischgl? Für mich sind das die Themen, die eigentlich relativ einfach zu managen sind von HR-Sicht, weil du da sehr gut Daten haben kannst und eben auch einen Vorschlag machen kannst. Also du kannst ja einfach sagen, wollen wir das Performance-Management so und so machen und musst nicht über dieses Feminismus-Thema rein, was ja auch leider so ist, dass es ja oft eher Gegenreaktionen aufwirft. Performance-Management, Einstellung, Gehaltsbänder, das sind alles Themen, die kannst du ohne die Frauenperspektive treiben, finde ich. Aber gerade die Kultur und gerade die Führungskräftekultur ist ja etwas, die ich schwieriger finde zu beeinflussen. Und ich habe das Gefühl, da ist es sehr oft noch sehr, du arbeitest 40 Stunden, du kannst die ganze Zeit.
Ja, total. Und hier ist es für mich einfach wichtig, Vorbilder zu schaffen, Vorbilder sichtbar zu machen. Also wirklich zu zeigen, es geht. Und ja, ich glaube, mehr habe ich dem gar nicht hinzuzufügen, außer Vorbilder schaffen und vor allem diese Vorbilder sichtbar machen. Ich habe es sehr, sehr häufig erlebt, dass Menschen, die genau für solche Themen wirklich ganz tolle Vorbilder gewesen sind, das selber so gar nicht auf dem Schirm hatten, dass sie eine derartige Vorbildfunktion ausführen und letztlich total gerne mit dem Thema sichtbar gewesen sind, nichtsdestotrotz einen kleinen Schubs an der Stelle brauchten.
Das stimmt, und da wiederum kann HR ja sehr aktiv werden. Also HR kann sehr gut Führungskräfte sensibilisieren und eben auch diese Führungs-Role Models aktivieren. Also ich glaube, das ist auch etwas, was vielleicht eine Geschäftsführerin gar nicht auf dem Schirm hat. Und, aber darüber haben wir wirklich auch schon sehr viel geredet in den letzten Folgen, natürlich dieses ganze Thema Inklusionsziele, Diversitätsstrategie. Also hört euch da gerne nochmal die Folge mit der Michaela Jaab an, die wirklich natürlich sagt, wir brauchen irgendwie eine Diversitätsstrategie und wir brauchen irgendeine Zahl für Männer und Frauen im Unternehmen.
Da nochmal eine Sache zu ergänzen in der aktuellen Zeit, wo man eine Nachricht nach der anderen hört, dass Diversitätsprogramme eingestampft werden. Ich hoffe, du stimmst mir zu, liebe Anjuli, aber ich persönlich finde, wenn ein Unternehmen in irgendeiner Form die Ambition wirklich ernst meint und auch ernst verfolgt und sagt, wir möchten die für unser Unternehmen besten Talente finden, dann kommt ein Unternehmen, um es ganz pragmatisch zu betrachten, an Diversität nicht vorbei. Du brauchst eine Diversity of Thought, sonst hast du keine unterschiedlichen Perspektiven im Unternehmen. Und woher kommt eine Diversity of Thought? In der Regel durch unterschiedliche Lebensrealitäten. Das ist was, wann immer ich mich ärgere über neue Hiobsbotschaften, was ich mir immer wieder vor Augen führe und sage, wenn man wirklich als Unternehmen sagt, man meint diese Ambition ernst, dann wird man am Thema Diversität nicht vorbeikommen. Punkt.
Stimme ich 100% zu. Und Diversity of Thoughts, hast du eine wunderschöne Überleitung gegeben dazu, dass Frauen und HR natürlich nicht nur weiße Frauen bedeutet und auch nicht nur Frauen, die gerade Kinder haben und in ihren 30ern oder 40ern sind, sondern ich habe die liebe Tina Holmes gefragt zum Thema Frauen in den Wechseljahren.
Warum ist das Thema Wechseljahre wichtig? Und zwar sind 9 Millionen Frauen in Deutschland von den Wechseljahren betroffen. Davon befinden sich 7,3 Millionen aktiv noch im Arbeitsplatz. Der Verlust von der Wirtschaft für das Nichtbehandeln der Wechseljahresthema wird sich gerechnet durch Krankheitstage, die Frauen fehlen, weil das Thema nicht angesprochen wird und somit keine Hilfe ist. Frauen beschließen, Stunden zu reduzieren. Sie gehen teilweise in Frührente. Und was ich noch richtig schlimm finde, gerade zum Thema Inklusion, Diversity und Frauenquote, ist, sie schlagen Beförderungen aus an einem wichtigen Moment in ihrer Karriere, wo sie eigentlich den nächsten Schritt machen sollten, um die 40, 50. Und dann kommen die Wechseljahre ins Spiel und viele schlagen diese Beförderungen aus. Es hilft natürlich uns nicht bei den Frauen in Führung. Was kann HR tun oder generell Arbeitgeber? Flexible Arbeitszeiten anbieten, auch wieder Homeoffice, die Arbeitsumgebung zu verändern, je nachdem, wo die Frauen arbeiten. Es kann auch Kleidung sein, Pausenräume, Ventilatoren. Und am allerwichtigsten ist, ein Umfeld zu kreieren, in dem die Frauen sich öffnen können in Bezug auf die Wechseljahre und ehrlich gesagt am Ende für die Frauen Gesundheitsthemen im Allgemeinen.
Und das war für mich, Annika, ja total krass. Also das betrifft einfach 100% der Frauen und ich habe bis jetzt in meinem Berufsleben da noch gar nichts zugemacht.
Same here, und das zeigt auch mal wieder, Diversität ist nicht eindimensional. Schauen wir hier beispielsweise auf das Thema Alter plus Geschlecht, hat man hier wunderbar miteinander kombiniert.
Und ohne, dass wir jetzt noch tiefer in diese Themen einsteigen wollen, weil wir ja auch die Diversity Week hatten und viel schon über das Thema gesprochen haben, ich fand es einfach schön, das nochmal auch beim Frauenthema zu sagen, man ist immer so viel mehr als nur sein Geschlecht oder seine Hautfarbe. Und mit diesen Worten würde ich mich jetzt feministisch verabschieden, liebe Annika.
Vielen lieben Dank, Anjuli. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr teilt jetzt die Begeisterung, warum ich für Statista arbeite. Ich werde auch nicht müde, hier meinen Arbeitgeber mal den Link nochmal reinzudrücken. Riesengroßes Dankeschön nochmal auch an Jule. Riesengroßes Dankeschön an alle und wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht's gut.